Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich den Fragen an, wie wir Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt sinnvoll begleiten können, ob Handy- und Social-Media-Verbot wirklich die Lösung sind und welche Chancen und Grenzen digitale Lernwelten haben. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Heute live von der Swiss Didac in Bern. Guten Morgen miteinander und ganz herzlich willkommen zu der dritten Live-Show von meinem Podcast Bildungsreise. Das Thema heute ist, wie schon gesagt worden ist, top aktuell. Immer mehr Länder wollen Social Media einschränken oder sogar verbieten. Und auch in der Schweiz nimmt die Zustimmung zu. Es gibt Stimmen, die ein pauschales Verbot nicht den richtigen Weg finden. Sie argumentieren, dass ein solcher Schritt die Lebensrealität von jungen Menschen ignoriert und ihnen wichtige Lern- und Entwicklungschancen nimmt. Sie fordern stattdessen wirksame Massnahmen, die stärken, schützen und digitale Rechte sichern. Auf der anderen Seite gibt es auch mahnende Stimmen, die verschiedene Risiken in Fokus stellen. Verschiedene schädliche Inhalte, Cybermobbing und sexualisierte Gewalt. Auch das grosse Suchtpotenzial und die mangelnde Konzentrationsfähigkeit sind wichtige Argumente. Brauchen wir also Verbot oder bessere Begleitung? Was verlieren Jugendliche, wenn wir ihnen den Zugang entziehen? Und welche Verantwortung tragen die Politik, Plattformen, die Eltern und die Schulen? Über all das möchte ich heute mehr erfahren und begrüße auf der Bühne ganz herzlich Nicole Plattel und Jörg Berger, die mit mir diskutieren. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, sind ihr da.
Danke für die Einladung.
Jörg, ich fange gerade mal mit dir an. Du hast ursprünglich Semi in Zoo gemacht, bist 6 Jahre Primarlehrer auf der Mittelstufe gewesen und hast schon relativ frühe Erfahrungen mit Schulleitungen zu Bern gemacht, wo es ja in Zürich noch gar keine Schulleitungen gegeben hat. Mit 26 bist du der jüngste Schulleiter im Kanton Zürich gewesen und das mittlerweile seit 18 Jahren. Jetzt kann man ja rechnen, wie alt du bist. Neben deiner Tätigkeit als Schulleiter bist du in der Geschäftsleitung vom VSLCH im Ressort Aus- und Weiterbildung und Vizepräsident von ProEDU. Zudem bist du Papi von einem 5-jährigen Sohn. Und da ist meine erste Frage an dich. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du und deine Frau euren Sohn sehr nostalgisch aufwachsen lassen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja gut, gell? Also die Bildungsszene kennt mich ja vor allem mit 24 Stunden LinkedIn. Und meine Frau ist Unternehmerin, ich führe eine Schule. Für uns ist das Familienleben Gold wert. Da wird draussen sich aufgehalten, Sport treiben, gejasset. Und dann ist einfach das Erste nach dem Schuh abziehen, Gerätchen weglegen. So ist dann eigentlich auch dazu gekommen, dass ja, der Finn mit 3 noch im Sommer vor dem Fernseher, der bei uns nicht im Wohnzimmer steht, in der Hockey ist. Weil das Einzige, was in dieser Röhre kommt, ist Skirennen. Und wir haben jetzt vor 3 Wochen das erste Mal einen Trickfilm geschaut und vorher sind es mehr schwedische, auch eben sehr nostalgische Filme gewesen, Pippi und andere.
Wie hat er auf den Trickfilm reagiert, auf den ersten?
Ah, mega gefreut. Also ist hibbelig gewesen, aber es ist auch gut nach 20 Minuten, dass die auch wieder fertig sind und es sind eine schöne Geschichte.
Danke vielmals. Nicole, du hast an der Universität Genf studiert, bist Juristin und hast später noch einen Master in Business Engineering an der Uni St. Gallen gemacht. Du bist auch zweifache Olympiateilnehmerin im Schwimmen und einen grossen Teil von deinem Werdegang hast du in der Medien- und Kommunikationsbranche gemacht. Zum Beispiel hast du den nicht-redaktionellen Bereich vom Magazin Beobachter verantwortet und seit dem März 2024 bist du Direktorin von Pro Juventute, der grössten Stiftung für Kinder und Jugendliche. Zudem bist du in der Schulpflege Urdorf und Mami von 2 Töchtern, die 6 und 10 sind. Du hast jetzt gerade gehört, wie der Sohn vom Jörg aufwächst. Wie sieht das denn bei euch daheim aus?
Ein bisschen weniger nostalgisch. Wir haben natürlich die digitale Realität, die digitalen Anteile sind nicht wegzudenken. Aber bei uns ist wichtig, dass wir die immer wieder verhandeln miteinander und dass wir Regeln aufstellen, die wirklich für alle gelten. Beispielsweise eben am Tisch rund ums Essen kein Gerät. Und dort ist dann oft eher die Eltern, die müssen ermahnt werden oder die Erwachsenen, die müssen ermahnt werden und nicht die Kinder. Genau, also ich glaube, das ist bei uns so ein bisschen die Massgabe. Plus Bildschirmzeit ist reguliert. Wir haben auch den grossen Fernseher, also bei uns ist auch, wenn man Bildschirm konsumiert, dann wirklich im Familienraum und nicht für sich allein. Das sind so ein paar Rahmenbedingungen, die bei uns in der Familie gelten.
Ja, ich habe es gesagt, am Anfang momentan laufen national und international grosse Debatte zum Thema Handy- und Social-Media-Verbot. Wir bleiben zuerst in der Schweiz. Im Kanton Nidwalden sind seit dem Schuljahr private und elektronische Geräte auf dem gesamten Schulgelände verboten. Und im Kanton Aargau gilt seit dem August ebenfalls ein ähnliches Verbot. Und im Kanton Waadt gilt das Handyverbot schon seit 2018. Jörg, durch deine Tätigkeit im VSLCH hast du Einblick in die verschiedenen Kantone. Selber bist du Schulleiter im Kanton Zürich. Wie nimmst du die Entwicklung in der Schule momentan wahr?
Ja, gell. Also im Sommer 24 habe ich gedacht, das ist jetzt einfach ein Sommerloch für die Medien, darum müssen sie das Thema Handyverbot bringen. Aber es ist einfach jetzt ein Dauerbrenner geblieben. Und das zeigt schon, dass es wahrscheinlich eben nicht nur in der Schule, sondern vor allem gesellschaftlich, familiär problematisch gesehen wird. Man macht sich Sorgen und die Medien sind natürlich empfindsam auf das und mögen das auch gut spielen, den Ball. Aber ich glaube, so ab der 50 ist wahrscheinlich ein digitales Gerät das zweite Mal Hausfriedensbruch daheim. Und ja, das wird jetzt einfach anders beantwortet. Die einen mit mehr Autonomie am Ort, in der Schule, andere, die das Gefühl haben, sie können die Schule stärken, indem sie über die Schule hinweg eigentlich schon mal den Rahmen enger setzen.
Bist du im Kanton Zürich? Bist du zufrieden, wie es umgesetzt
ja,
wird?
Ja, sehr. Also das sind die grossen Kantone, Bern, Zürich, Luzern natürlich auch, wo auch Schulentwickler ist, brilliert. Da hat man verstanden, dass es die Schule gut lösen können.
Auf nationaler Ebene hat der Bundesrat vor wenigen Wochen das Bundesgesetz für die Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen, kurz KomPG, vorgelegt, das bis im Februar zur Vernehmlassung vorliegt. Das Gesetz zielt darauf ab, die grossen Plattformen wie Alphabet, wo auch YouTube und Google dazugehören, Meta mit Facebook und Instagram, aber auch weitere Plattformen wie TikTok und so weiter zu regulieren, um Transparenz zu erhöhen und Nutzerrechte zu stärken. Der Ansatz hier ist anders, also kein Verbot, sondern mehr Druck auf die Plattformen. Nicole, ist das Gesetz aus deiner Sicht der richtige Weg?
Da kommt jetzt die Juristin und gibt die klassische juristische Antwort, es kommt drauf an. Also, grundsätzlich ja, wir brauchen dringend Plattformregulierung in der Schweiz, absolut, da hinken wir hinten rein. Und wir von der Präventute finden es ehrlich gesagt auch ein bisschen fragwürdig, dass man die Regulierungsverantwortung den Eltern und den Kindern gibt und grosse Unternehmen, die viel Geld verdienen, eigentlich unreguliert das machen können. Und wieso? Es kommt darauf an, weil es gibt da einen Aspekt, der nicht so toll ist, nämlich, dass in dieser jetzigen Vorlage der Jugendschutz definitiv zu kurz kommt. Es gibt zum Beispiel kein Werbeverbot für Minderjährige, es gibt keine Pflicht für Risikomitigierungsmassnahmen und es gibt zum Beispiel auch nicht eine Pflicht, dass die Unternehmen müssen Prävention finanzieren müssen. Und dort ist Präventute dran, in der Vernehmlassung ganz klar Stellung zu beziehen und eigentlich die Rechte der Kinder und Jugendlichen wollen stärker verankern.
Hast du das Gefühl aus deiner Sicht, dass die grossen Plattformen wirklich das Interesse haben, auf die Jungen zu schauen?
Ich glaube, sie haben dann das Interesse, wenn der Druck politisch, gesellschaftlich von den Konsumenten, vom Markt gross genug ist, dann bewegt sich etwas. Sonst sind es einfach halt gewinnorientierte Unternehmen.
Oft wird von Handyverbot geredet und beim Recherchieren und auch in Gesprächen mit anderen habe ich gemerkt, dass nicht alle das Gleiche unter dem verstehen. Das hat auch der Beat Döbeli-Honecker gemerkt. Er ist Dozent an der PH Schweiz und die einen oder anderen kennen ihn bestimmt auch. Ich habe vor einem Jahr auch mit ihm einen Podcast aufnehmen zum Thema KI. Und er hat zu dem Thema einen Fragenkatalog gestaltet. Ihr findet das auch online. Er hat nämlich da die Frage aufgestellt, was es nämlich wirklich genau bedeutet. Also zum Beispiel, wenn ein Handy dann verboten ist. In der Pause, am Mittags, Tisch, im Schulzimmer, auf dem ganzen Schulgelände oder eben doch nur auf dem Schulweg. Aber eben auch, wie das Verbot umgesetzt wird, also für wer es denn überhaupt gilt. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man über das redet, was es denn genau bedeutet. Wie sieht das bei dir an der Schule aus, Jörg? Habt ihr klare Richtlinien?
Ah ja, eigentlich schon. Und die bestehen aus drei Golden Rules. Jeder und jede ist goldrichtig, wie er ist. Wir halten uns Abmachungen ist eine und wir behandeln einander, wie wir selber behandelt werden. Und gerade bei den Abmachungen steht eigentlich nicht mehr, sondern es sind immer die im Vordergrund oder einfach gut bekannt, die notwendig sind. Jetzt zum Beispiel ein Bauspielplatz, dass dort kein Holz oder Stein auf die Landwirtschaftsfläche fliegt, sondern alles dort bleibt. Und das ist dann eine Abmachung. Mhm. Und zu den Handys haben wir noch nie eine Abmachung gehabt, weil es ist noch nie ein Handy so sichtbar worden. Von daheim in der Schule. Wir haben eine Primarschule, 300 Kinder und auch Kopfhörer oder so Sachen. Wenn es auftreten würde, wäre der Dialog das erste mit dem Kind, allenfalls ein Dialog mit den Eltern. Das hat es aber eher mal bei Kleider gebraucht, als jetzt bei Geräten. Es ist einfach kein Thema. Und wenn es eins wäre, dann würden wir es aber mit dem Schülerinnen-Schülerparlament besprechen. Ich glaube, so der Peter Drucker sagt das eigentlich noch gut. So, Culture eats strategy for breakfast. Also, du musst nicht Sachen aufstellen, wo niemand lebt oder niemand verstanden hat, sondern du musst es verstehen miteinander. Warum? Wenn wir Pause im Spiel und schönen Austausch.
Ich finde es ja noch spannend, du hast es ja schon gesagt, die Medien nehmen das natürlich gerne als Anlass und es klingt ja wirklich so, als hätten die Kinder ihre Handys in der Schule jeweils mit dabei. Ich habe die Erfahrung so auch nicht gemacht in den 8 Jahren, wo ich unterrichtet habe, dass die ihre Handys dabei haben. Aber ab dem 10. Dezember gilt in Australien ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16. Vielleicht habt ihr das gehört. Und in Großbritannien gibt es eine Bewegung mit dem Namen Smartphone-Free Childhood. Die setzt sich für eine gerätfreie Kindheit bis zum 14. Lebensjahr ein. Die Kampagne, die letztes Jahr von 2 Eltern ins Leben gerufen wurde, hat schnell nationale und internationale Aufmerksamkeit erlangt. Aber das steht im Widerspruch zu der UN-Kinderkonvention, die das Recht auf digitale Teilhabe und den Aufbau von Medienkompetenz voraussetzt. Nicole, wie stehst du zu diesen Einschränkungen und Anliegen?
Ja, ich denke, eben, das ist ganz wichtig, dass man dort nicht nur aus der Erwachsenenperspektive das anschaut, sondern wirklich mit den Kindern zusammen. Und ich bin eher eine Vertreterin vom Limitieren, und zwar über verschiedene Aspekte, über das Begleiten, über das Alternativen geben, draussen spielen und darüber auch Allianzen zu bilden, vielleicht umschauen, was gibt's für andere Eltern im Umfeld von meinen Kindern, die eine ähnliche Haltung haben und wie können wir dort vielleicht eine Allianz bilden, um die Haltung miteinander zu leben und auch den Kindern das Gefühl zu geben, ich bin nicht die Einzige, nein. Und das Allerwichtigste, Vertrauen. Weil das ist im Kern, wenn eine Smartwatch kommt oft mehr von den Eltern als vom Kind. Und wenn man das Vertrauen nicht geben kann und das Gefühl hat, man muss tracken, dann haben wir natürlich im System ein Problem. Und darum ist das eigentlich das Zentrale.
Ja, und wahrscheinlich braucht es gleich schon ein nächstes Verbot, weil nach den Handys wird es wieder etwas geben und dann bist du eigentlich immer im Verbot aufstellen.
Genau, und ich meine, Smartphones sind das eine, dann hast du Tablets, dann hast du eben Smartwatches, dann hast du das nächste etc. pp. Es ist ja nicht gerätabhängig, sondern es ist eine Haltung.
Du hast gerade Smartwatches erwähnt, das ist ein gutes Stichwort, weil mich würde es noch wundern, ein bisschen einen Einblick bekommen in die Schule. Also wie sieht es denn wirklich aus? Und du als Schulleiter kommst bestimmt so einige Geschichten mit, über wo jetzt eben so digitale Geräte vielleicht zu einem Problem geworden sind. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, was in der Schule genau so los ist?
Ja, das ist ein bisschen das Tamagotchi von heute, oder? Das sind jetzt wirklich Kindergärtler, die ersten 2 Klassen, die bei uns eine Wahnsinnsfreude haben, wenn sie so eine Uhr bekommen. Und da haben wir halt eine Situation gehabt, jetzt gerade vor der Sommerferien, Schulreise, das Mädchen stürchelt, schlägt sich das Knie auf, briegt, alle sind da und helfen und dann läutet das Handy von der Lehrperson, die Mami am Telefon. Ja, was da los sei? Und sie sehen ja gerade, wo sie sind, ob sie gerade vorbeikommen sollen. Und dann denke ich so ein bisschen, okay, das sind vielleicht genau so die Erlebnisse, die du musst haben musst, um es dann definitiv noch zu checken. Nein, das ist es wirklich nicht. Also mit diesen Smartwatches, so lässig das ist, die Übergriffe, die sind heftig. Und dort muss die Schule auch genug emanzipiert auftreten. Und das kann die Schule auch. Und dafür das braucht man kein Gesetz, sondern auch wieder ein Gespräch und ein Verständnis auf Seite der Eltern.
Gerade gestern im Tag ist ja ein Artikel genau über das gekommen, dass man überprüft wird als Lehrperson, also unter Kontrolle steht. Es steht irgendwie Rückmeldungen von Lehrpersonen. Weißt du, wie es ihnen dabei geht? Fühlen sie sich überwacht oder ist das gar nicht so ein Thema?
Nein, es ist nicht so ein Thema. Also, ich gehe immer davon aus, dass es dann eben nicht in der Schule dabei ist. Aber wir schreiben oft eine Kolumne im Elternmagazin Fritz und Franzi und dort ist so ein Thema, das ich gerne transportiere, der Umgang mit Anforderungen, das Zumuten, das Zutrauen. Und da wissen wir auch von Peter Gray, das ist einer, der im Boston College Professor ist, dass eigentlich die elterliche Überbehütung das grösste Problem ist an sich in der heutigen Zeit für psychische Gesundheit, Suizid von Kindern und Jugendlichen. Und es ist nicht der Krieg, es ist nicht eine Pandemie, es sind nicht digitale Geräte, sondern es ist, Kinder können heute, und das ist auch in der Schweiz der Fall, nicht mehr unbeaufsichtigt sein. Sie dürfen nicht mehr spielen, sie sind ständig in Obhut. Und das, denke ich, wird mit dem Smartwatch einfach nochmal wie zum Extremnis treiben und einfach auch sehr deutlich gezeigt. Aber das Problem ist wirklich das Zumuten und Kinder unbeaufsichtigt lassen. In den USA gibt es gewisse Staaten, die das mit 20 Minuten reguliert haben. Du bist nachher bei der CASP.
Du hast es gerade angesprochen, Generation Angst, reden wir ja auch viel davon. Nicole, auf der anderen Seite hast du jetzt als Mami und als Mitglied in der Schulpflege und natürlich auch durch ProJuventute sehr viel mit Eltern zu tun, auch direkt. Was hast du das Gefühl, beschäftigt sie am meisten?
Ich persönlich, aber natürlich eben auch über den Kontakt, den wir via ProJuventute haben, ich habe das total verstehen, dass die Eltern verunsichert sind. Man hat so viele Informationen und Druck und man hat manchmal zwischen Zerreissprobe. Ja, du darfst nicht zu viel Bildschirmzeit, du solltest ein Vorbild sein. Dann auch der Kontakt mit der Schule. Das ist ja alles digital heute, über Pupil und Klapp etc. pp. Also hängst als Eltern wieder am Telefon, weil du halt musst schauen, was passiert jetzt in der Schule gerade. Und das ist zum Teil wirklich widersprüchlich. Und dass dort Eltern natürlich auch so ein bisschen verlieren, so, wo geht's an, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, ist nachvollziehbar. Und das hat tatsächlich hat jetzt nicht unbedingt mit Familienkonstellationen zu tun, sondern zeigt sich wirklich durchs Band. Also ich glaube, der Druck, der in diesem Familiensystem oder in diesem Familiensystem innen ist, der ja immer höher wird, weil es geht rasant weiter, jetzt kommt Kai und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und du weisst ja nicht mehr, wir haben ja keinen Wissensvorsprung mehr, wir Erwachsenen. Ja, beim Franz oder beim Rechnen habe ich einen Wissensvorsprung. Bei den Themen wie Kai habe ich das nicht. Ich lerne zur gleichen Zeit. Und dass das natürlich einen Wahnsinnsdruck erzeugt, auch für die Eltern und vielleicht eben auch so Angstmechanismen auslöst. Das ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar und darum gilt eigentlich das Gleiche wie für Kinder und die Jugendlichen auch für die Eltern. Wir müssen bilden, wir müssen Werkzeuge an die Hand geben, um mit dem umzugehen. Und dort ist eine Chance bei der Volksschule.
Ich habe mich gerade wundern, Jürg, was hast du das Gefühl, wie können wir die Erziehungsberechtigten als Schule unterstützen?
Ja gut, gell, die Standardantwort ist bei mir immer zuerst zuhören, ein Ohr schenken, also gar nicht immer mit der Tür ins Haus fallen, sondern einfach mal verstehen, was kommt denn auf eurer Seite überhaupt an. Ich glaube, wir als Schule würden extrem viel profitieren, noch mehr können zu erfahren, wie wir erlebt werden von aussen. Nicht nur von den Eltern, aber auch. Und dann, selbstverständlich, glaube ich, sind die Eltern enorm froh, wenn die Schule nicht nur einlädt, um vielleicht etwas zu diskutieren, sondern dann in diesen Momenten auch eigentlich klar aufzeigt, was denn die eigene Vision ist. Das Reason Why, also wozu will man jetzt ein Tablet One-to-One in der 5. 6. Klasse? Und nicht nur diskutiert über Gefahren und Chancen, sondern sie müssen die Vision hören, die Geschichte musst du erzählen als Schule. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir dann wieder aufzugeben haben, das auch selber richtig und gut zu machen und zu wissen, wozu genau. Und dann kann man es auch verstehen. Und dann, glaube ich, kommt auch wieder die Sicherheit zurück. Und dann ist es auch spannend. Und ja, ich gehe davon aus, die Erfahrung machen die auch. Eltern sind eigentlich alles. Von politisch links bis rechts, von einkommensstark bis schwach und so weiter. Und es ist spannend, Eltern auch miteinander ins Gespräch bringen zu lassen. Ich finde, sie profitieren sehr davon, wenn sie auch ein bisschen ausserhalb von der eigenen Quartierbubble in Austausch kommen. Die einen stellen die anderen nämlich zum Teil auch recht in Frage.
Genau, das ist ja du auch gesagt, der Austausch unter den Eltern. Ja. Wir haben über das, was er schon angesprochen hat, auch viel geredet, über Ressourcen auch, die die Eltern haben. Wo siehst du die grösste Herausforderung, jetzt auch die Eltern zu erreichen und ins Boot zu holen?
Ja, also eben, Eltern, das ist so heterogen, wie es kann sein. Und es ist tatsächlich so, sogar in Familien, wo viele Ressourcen rum sind, sei das, weil beide Elternteile rum sind, weil vielleicht Grosseltern rum sind, die entlasten können. Sogar in diesen Familien ist ja der Druck hoch und sind viele Fragen rum. Bei Familien, wo weniger Ressourcen rum sind, dort ist natürlich das Thema ja, dann ist sie auch weniger Ressourcen rum, sich mit dem Thema überhaupt schon mal auseinandersetzen. Und dann ist es auch sehr verständlich, dass man, ja, vielleicht eben auch mal auf einen Bildschirm zurückgreift, um Ressourcen entlasten zu können. Und dort gibt es eine Chance eben über die Volksschule, die alle Eltern erreicht, über diesen Kanal vielleicht eben auch an die Eltern heranzukommen, die keine Ressourcen haben in ihrem normalen Leben, eben mit vielleicht obligatorischen Eltern, wo man nicht nur sendet, sondern wirklich auch kann miteinander vielleicht mal ein Thema bearbeiten und, wie du es gesagt hast, miteinander ins Gespräch kommen. Auch unter den Eltern, wo vielleicht eben auch könnten, ja, Seilschaften entstehen, wo man sagt, ja, da stützen sich Eltern eben gegenseitig. Mhm.
Weißt, wir haben ja viel so auch das Erlebnis, dass dann immer die 30 gleichen Schneuze kommen. Und dann denkst du immer, ja, für euch machen wir es eigentlich nicht.
Ja.
Aber wir haben am Anfang vom Schuljahr im September häufig die offiziellen Elternübungen. Mhm. Und dort dunkt es mich manchmal so, also, warum bringen wir dort nur das Organisatorische? Dort könnten wir doch gerade die Chance nutzen, um ein Thema zu bespielen und zu sagen, okay, in diesem Schuljahr nehmen wir das als Fokus. Und dann setzt du dich auch vorher als Schule damit auseinander. Und dann hast du auch alle da. Und dann kannst du sagen, und wenn ihr an diesem Thema nochmal weiterfahren wollt, im März an unserem Themenabend, wo das Elternforum mitorganisiert, können wir das dann gerade nochmal vertiefen und dann kommt sicher noch einer mehr. Also ist einfach eine Idee jetzt, wo wir jetzt gerade sind.
Es wird Zeit, dass wir auch denen eine Stimme geben, die unsere Entscheidung dann auch persönlich betrifft. Das sind die Kinder. Und passend dazu haben wir mir die Linnea und der Felix aus der Schule Frau Brunn extra für den Live-Podcast auch noch die Moderationskarte gestaltet. Also danke vielmals für das. Ich habe Kinder gefragt, was sie unter digitaler Bildung verstehen, was sie zu Handy- und Social-Media-Verbot meinen und welche Chancen und Gefahren sie mit sich bringen.
Ich denke, digitale Bildung ist, wenn man auf Computer oder iPads lernt.
Ich glaube, das war so bei Corona, wo man vielleicht über Zoom gelernt hat, dann vielleicht auch irgendwie Links geschickt bekommen hat, wo man draufklicken musste, wo man dann so Webseiten wie Arbeitsblätter gefunden hat.
Ich denke, dass man im Gerät, zum Beispiel an einem iPad oder so, Sachen lernt und damit gebildet wird.
Ich weiß nicht, was digitale Bildung ist.
Ich glaube, es ist eigentlich gut, wenn Kinder noch nicht in Social Media sind, aber es gibt halt ganz viele Kinder, die dort auch Sachen posten und dort so Influencer und Influencerinnen sind und das dann andere Kinder auch gerne anschauen oder wenn man Fan von etwas ist oder so. Und ich glaube, es würde sich aber gar nicht alle daran halten, weil eigentlich ist Instagram und so ja auch erst ab 14, aber ganz viele sind schon mit 10 auf Instagram.
Ich denke nicht, dass man direkt ein Verbot machen sollte. Ich finde, das sollte der Ältere ihre Entscheidung bleiben. Und wenn die Ältere sagen, mein Kind kriegt erst dann und dann Handy, dann ist das ihre Entscheidung und ich finde nicht, dass der Bund das vorschreiben kann.
Ich finde auch so 13 oder 14 oder so, finde ich ein gutes Alter, mein Handy zu bekommen.
Es ist halt für mich irgendwie so ein bisschen wie modernes Spielen heutzutage.
Ich finde Gamen oder so YouTube oder Social Media und Google ist auch gut.
Ich finde, dass man auch noch lernen soll, wie man halt so mit Apps umgeht, also dass man nicht nonstop auf Snapchat und so verbringt.
Dass man nicht immer zu viel auf TikTok ist, weil das macht ziemlich süchtig und auch mit Game ein bisschen in einem Zeitrahmen hat.
Zum Beispiel so zum Bildschirmzeit, dass man nicht so alles so vergisst oder so im plötzlich so dumm werden oder so. 24 Stunden TikTok schauen ist doch nicht gut.
Ja, also ich bin immer wieder erstaunt. Ich habe jetzt auch ein bisschen geschaut, Reaktionen, was wow. Kinder, wenn man sie fragt, für Meinungen haben. Das sind alles Kinder aus der 5., 6. Klasse aus verschiedenen Kantonen gewesen. Aber sie sind sich ja nicht ganz einig gewesen. Ich würde es wundern, was hätten deine Töchter geantwortet?
Ja, mit 10 und 6. Bei der digitalen Bildung sehr wahrscheinlich auch ähnlich. Sehr wahrscheinlich so, ja, wir haben, also jetzt die Grosse, wir haben ein Tablet, das wir für Research brauchen. Und bei den anderen Sachen, ja, wir tun das in der Familie offen thematisieren. Wenn sie auf YouTube sind oder, also auf den sozialen Netzwerken sind sie noch nicht. Sie kennen aber die Begriffe natürlich. Und dass es dort viel Cooles gibt, aber dass es natürlich eben auch etwas ist, was einem reinzieht. Aha. Ich glaube, das würde sehr wahrscheinlich, zumindest von der Grossen, ich glaube, die Kleine würde einfach sagen, ja.
Ist noch ein bisschen weiter weg.
Nochmal mehr.
Ja. Was haben die Stimmen mit dir gemacht, Jürg?
Also, ich bin mir enorm berührt. Auch die Ehrlichkeit. Und beim einen Bub habe ich ganz genau angehört, wo er das mit den Eltern so stark ins Zentrum setzt. Und dann denke ich so, wow, also weißt du, die Art und Weise, sie können zu artikulieren, nein, das ist schon, das haut mich schon um. Das finde ich einfach grossartig.
Mega reflektiert.
Wahnsinn,
mega sehr. Reflektiert. Ja. Das ist
sie sind
wirklich,
sich wirklich bewusst. Ja. Ich glaube, ja. Das dürfen wir ihnen nicht unterschätzen.
Nein.
Ja, im zweiten Teil kommen wir jetzt ein bisschen weg von der aktuellen Debatte über Verbot und auch Einschränkungen. Denn der heutige Tag, hier, der Swissdidac, steht unter dem Tagesthema digitale Lernwelten. Und dass digitale Medien neue Wege eröffnen, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Entscheidend ist aber, wie sie genutzt werden. Jürg, wo siehst du das Potenzial EKI-Tools, Gamification oder digitale Plattformen in der Schule?
Ja, huge, also immenses Potenzial. Also ich glaube, die Reise hat jetzt so erst zaghaft mal angefangen. Ich bin froh, dass man sie auch genug kritisch begleitet und nicht einfach sich völlig nur dem hingibt, so wie ich das manchmal ein bisschen familiär bedingt in den skandinavischen Ländern, speziell in Schweden erlebe, wo jetzt wieder enorm zurückkrebst und jetzt die Schüler wieder Bücher rumtragen, anstatt das Curriculum im digitalen Dings zu haben. Bei uns aber, glaube ich, ist die Art und Weise, wie man daran geht, wirklich auf gutem Bein. Und die KI-Tools sind da zum personalisiert lernen, zum adaptiv lernen, dass du abgeholt bist auf dem Lernstand, wo du bist. Lehrerinnen und Lehrer glauben, sie diagnostizieren gut. Das ist nicht der Fall. Wir geben Noten schlecht, wir selektionieren falsch. Mit Tools kann man das besser. Man hat jemanden an der Hand, der gut aufzeigt. Und gleichzeitig glaube ich auch für die Differenzierung ist es ein Riesengewinn. Man kann Aufgaben enorm schnell und einfach vereinfachen oder eben auch das wichtige Enrichment oder das Compacting machen für die Begabungsförderung, wo noch viel stiefmütterlicher gelebt wird bei uns in der Schweiz. Und man hat auch die Möglichkeit, über die KI-Tools geschlossene Aufgaben zu öffnen. Und dann sind sie eben gerade adaptiv für alle, weil jeder kann dann sich dort einbringen in dem Projekt oder in dieser Aufgabe, wo er steht oder wo sie steht. Und da glaube ich, da ist noch richtig viel zu machen. Etwas, was ich mitschicken muss, ist KI so in dieser Vermenschlichung, das sehe ich sehr problematisch. Ich verstehe nicht, warum das KI immer als Roboter abgebildet wird. Und ich verstehe nicht die Diskussion, dass Roboter sollen oder KI sollen Lehrpersonen ersetzen. Also ich glaube, jetzt rufe ich ein bisschen weit über in die anderen Hallen über, wo alle Lehrmittelverlage hocken. Dort hat die Angst. Also was passiert mit Lehrmitteln, wenn KI immer stärker, immer besser wird und mit der Zeit, das fängt jetzt schon an, musst du dir überlegen, wozu sollen wir Geld ausgeben? Und da müssen die Lehrmittelverlage richtig auf gute Ideen kommen in den nächsten Jahren. Sonst ist das dann for yesterday.
Also sieht es, wisst ihr, da geht zwei Jahre vielleicht komplett anders aus.
Das könnte wir vielleicht in zwei Jahren, ist dann vielleicht der Wendepunkt.
Okay. Ja, erst im September habe ich eine Podcast-Folge zum Thema Medienkompetenz veröffentlicht. Dort habe ich mit dem Daniel Labhardt von der PH Thurgau geredet. Er hat viele Chancen aufgezeigt oder von vielen Chancen geredet, wie du jetzt gerade auch. Aber ich habe ein bisschen kritisch müssen nachfragen, was das nämlich mit der Bildschirmzeit macht. Also wir haben ja dann einerseits die Bildschirmzeit daheim, wo ihr als Eltern eben auch miterlebt. Aber dann kommt ja jetzt noch die Bildschirmzeit von der Schule dazu. Er hat das relativ klar getrennt. Gleich möchte ich wissen, weil ja die Kernfrage ja auch heute ist, wie viel Digitalität die Schule verträgt. Verlangt die Schule nicht bereits zu viel Digitalität?
Nein, ich glaube, wichtig ist, dass man nie das Digitale als Mittel zum Zweck sieht. Also im Sinn von, man macht es, um die Tools zu brauchen oder man macht es, um ein Tablet einzusetzen. Und ich finde, man muss auch ganz klar unterscheiden zwischen Konsumation und kreativem Schaffen oder um Kollaboration. Dort drin finde ich gerade das neue Trendthema Universal Design for Learning, also kurz UDL. Das motiviert Schulen, sich höhere, ambitionierte Ziele zu setzen im Lerninhalt. Also Lehrerinnen und Lehrer müssen fitter werden, richtige Ziele zu formulieren, klar zu machen, an was sind wir dran, aber dann ihre Gruppe, ihre Schülerinnen und Schüler zu befähigen, immer mehr selbstbestimmt, soweit das möglich ist, den Lernweg zu begehen. Und dann ist es mal mit digitalen Tools, dann ist es mal ohne, dann ist es drinnen, dann ist es draussen, dann ist es miteinander, dann ist es einzeln, auf verschiedensten Levels und so weiter. Das Ziel ist immer das Gleiche für alle. Und dort habe ich das Gefühl, dort schließt sich das wie automatisch auf. Wozu ist denn das Digitale da? Nämlich einfach ein Teil von und als Unterstützung und als Mittel. Aber nicht als Selbstzweck.
Und wie stehst du aber jetzt zu der Bildschirmzeit, die sich ja dann eben doch recht summiert über einen Tag?
Hey, entspannt, weil ich hoffe ja nicht, dass die Schule irgendwo extrem wird. Eine Volksschule darf nie extrem sein im Einten. Wir sind nicht nur im Wald, wir sind nicht nur am Gerät. Dass das jeden Tag einen Einsatz soll haben, für mich völlig klar und das soll gut ausgewogen sein.
Vor wenigen Wochen habt ihr von ProJuventute eine neue digitale Lernwelt mit dem Namen Media Mentor lanciert. Ein Angebot für den Zyklus 3, ein komplett digitales Lernangebot, wo es den Jugendlichen ermöglicht, ihre Medienkompetenz zu reflektieren und zu vertiefen. Ihr schreibt, dass der Fokus nicht allein auf der Wissensvermittlung liegt, sondern vor allem auch auf dem Transfer in die jugendliche Lebens- und Medienwelt. Wie können wir uns das vorstellen?
Ich finde, Media Mentor, das ist jetzt wirklich ein Beispiel, was passieren kann, wenn man nicht für Kinder und Jugendliche entwickelt, sondern mit Kindern und Jugendlichen. Wir haben nämlich in der ganzen Entwicklung wirklich mit Schülerinnen und Schülern das konstant gespiegelt, das wieder einfließen lassen, natürlich auch mit den Lehrpersonen. Also es ist wirklich in Co-Creation entstanden und füllt dort das Bedürfnis, wo existiert in den Schulzimmern. Und es geht dort nicht in dem Sinn darum, eben, wie bediene ich jetzt A, B und C, sondern es geht wirklich um die Vermittlung von Sozialkompetenz und von Selbstregulierungskompetenz. Es hängt um eine Haltung, die man vermitteln kann. Und es ist schon etwas, das an die Lebensrealität der Jugendlichen anknüpft, in der Ansprache, im Design. Es hat lustige Elemente, spassige Elemente und es ist eben wirklich ein Päckchen, das die Lehrer nutzen können und direkt in ihre Medienedukation einbauen, wo sie dann auch nicht irgendwie noch etwas zusätzlich machen müssen. Also es kommt ein bisschen aus unserer Erfahrung raus. Wir haben ja auch eine physische Variante von dem, nämlich unsere Medienkompetenz-Workshops, unsere Medienprofi-Workshops. Das sind dann 4 Lektionen mit einem Spezialist, der im Klassenzimmer steht. Aber die sind bei uns immer so schnell ausgebucht. Das ist so ein bisschen wie Taylor Swift-Tickets. Das ist einfach gerade weg. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen den Lehrern eigentlich ein Tool an die Hand geben, dass sie das selber machen können, dass sie uns nicht mehr brauchen.
Die Workshops, die so schnell weggehen wie Tickets, das kenne ich auch vom SRF. Wir haben ja auch Angebote und ich möchte ja darauf hinweisen, es gibt auch noch bei Jugend und Medien, bei der Swisscom, bei Zistig.ch, bei Netpartie, mit ganz vielen weiteren auch tolles Angebot. Also wirklich, nützt das, fragt und holt euch jemanden ins Schulzimmer für die, wo Lehrpersonen jetzt da sind. Also das lohnt sich wirklich.
Ja, und wir sind mega froh, dass wir nicht die Einzigen sind, weil eben die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem.
Genau, bei uns auch. Also von dem ist es gut, dass wir miteinander
genau.
bieten, ein Zusammenarbeiten dort, dass wir das miteinander anbieten. Ja, wie immer haben meine Gäste noch einen Wunsch an die Schule von morgen. Aber bevor wir zu euch noch zwei Wünschen kommen, habe ich auch noch einen Wunsch. Nicht an die Schule, aber an euch als Publikum und die, die dann den Podcast hören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt auf Spotify und Apple, abonniert und bewertet. Und falls euch der Live-Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wieder mal vorbeischaut. Es gibt nämlich Chancen. Nächstes Jahr ist geplant, dass wir 4 Live-Podcasts machen in 4 verschiedenen Städten zu 4 verschiedenen Themen. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Und jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss von dem dritten Live-Podcast. Jörg, ich fange mit dir an. Was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ja, zuerst noch ganz kurz etwas so zum Digitalen. Dort wünsche ich mir, dass unsere Kinder und Jugendlichen lernen, dass eine KI keine Person ist. Man sagt nicht bitte und danke, sondern sagt einfach, was man will. Und man fragt sie am Abend auch nicht, kannst du mir helfen? Weil für das gibt es ein anderes Gegenüber. Das dünkt mir noch wichtig. Und für die Schule an sich wünsche ich mir, dass wir mehr fragend unterwegs sind. Mit Fragen vielleicht wie, wie geht es euch? An was sind ihr dran? Und wie kann ich euch unterstützen? Und das wünsche ich mir von den Pädagoginnen und Pädagogen an ihre Schülerinnen und Schüler und aber auch von uns Schulleitenden an unsere Teams.
Merci vielmals. Nicole, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Mein Wunsch geht nicht nur an die Schule, sondern eigentlich an die Schweiz, an die ganze Gesellschaft. Mein Wunsch ist, dass wir in Kinder und Jugendliche investieren, damit wir ihnen die Werkzeuge geben können, damit sie eben ihre Kompetenzen, sei das Sozialkompetenzen und ihre digitalen Kompetenzen, so können entwickeln können, dass sie auch in der Zukunft stark und zuversichtlich aufwachsen können.
Danke vielmals, dass ihr da seid.
Danke vielmals, Marianne.
Merci viel, vielmals.
Ja, mehr Informationen zum Thema findet ihr bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge mit dem Jahresrückblick mit der Dagmar Rösler kommt im letzten Montag im Dezember. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.